und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam.
Dem Podcast, in dem wir eure Wünsche und Themen und Fragen auf kleine Zettelchen schreiben und die dann ziehen und darüber sprechen. Ganz edle Sachen erzählen wir da.
Richtig. Das hier ist eine Urlaubsfolge. Jakob befindet sich im Urlaub. Hast du eigentlich erzählt, dass du in den Urlaub fährst?
Nee, das könnte ich mal. Oh mein Gott. Ich hoffe, ihr kriegt das chronologisch hin. Das könnte ich, also Jaco, Anfang Juni in der nächsten Folge für Mitte Juni mal erzählen, sagte sie am 16. Juli. Und zwar heute. Wow. Nee, habe ich nicht erzählt. Werde ich. Also ihr wisst es wahrscheinlich schon, weil ihr es in den Folgen vorher gehört habt. Es ist wirklich zeitlich eine komplizierte Sache hier. Ich bin Dr. Who. Ich bin gerade jetzt, wenn ihr das hört, in Thailand.
Oh,
auf
schön.
Koh Tao. Und tauche. Oh. Glaube ich. Ich habe noch keine Tauschschule rausgesucht, aber ich hoffe, dass die Version von mir, Zukunfts-Jaco, am 16. Juli sich eine gute Tauschschule rausgesucht hat und einen Platz gekriegt hat. Wir werden sehen.
Ich wünsche euch die schönsten Unterkünfte und das beste Wetter. Und was ich wirklich hoffe für dich, Koh Tao ist ja die Schildkröteninsel, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das aufgrund wegen der Form der Insel so ist oder weil es da wahnsinnig viele Schildkröten gibt. Und ich weiß nicht, wie das bei dir so ist, aber wenn ich eine freilebende Schildkröte sehe, das ist für mich was ganz, ganz Krasses. Fast, als würde ich einen Delfin sehen. Ich habe auf Madeira das zweite Mal eine gesehen, aber beim Paragliden, also von weit weg, von oben übers Meer, habe ich eine Schildkröte gesehen, eine große. Und das finde ich sehr, sehr besonders. Also ich hoffe, dass du Schildkröten siehst, weil die finde ich ganz süß. Ganz, ganz süß.
Ich habe es übrigens gerade rausgesucht, weil ich jetzt natürlich ganz doll neugierig war. Und hier steht, Koh Tao ist auch bekannt als Schildkröteninsel. Aber nicht etwa, weil sie die Form des gepanzerten Kriechtiers hat, sondern weil die Insel von Thailand früher Ziel zahlreicher Meeresschildkröten war.
Oh nein.
Zwar lassen sich die gemütlichen Tiere mit etwas Glück auch heute noch antreffen, allerdings nicht mehr so zahlreich wie einst.
Nein, wie schade.
Naja, es ist sehr schade. Vielleicht hast du Glück. Es ist sehr schade, aber, ich sehe gerade was ganz Ekliges. Es ist natürlich eine Taucherinsel, also Koh Tao, falls ihr das nicht wusstet, ist sehr berühmt, um da zu tauchen. Und jetzt sehe ich hier gerade ein Foto, wie jemand taucht und ein Schiffswrack entdeckt und es ist so ganz doll voller Algen und ich finde ja alles Menschengemachte im Wasser super ekelhaft.
Wirklich, ich finde das so spannend. Wenn ich einen Schiffswrack sehen würde, da würde ich direkt denken, ich bin auf einer Expedition und da unten ist was ganz Besonderes.
Ich verstehe das, ich kann es zu 100% nachvollziehen, aber ich habe eine körperliche Reaktion, wie, das habe ich ja auch mit Bojen und sowas, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, alles was so, oder so, wenn du an so einem Steg, von so einem Steg ins Wasser springst, das Einzige, woran ich denken kann, sind diese Holz- oder Metalldinger, die in den Boden gehen, ich kriege richtig Ekel.
Ehrlich, das höre ich ja zum allerersten Mal.
Das ist ganz, 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 ganz doll irgendwie. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wieso. Oder wenn ich auf so einem Schiff bin, ich gucke runter und dann sehe ich so eine große Schiffsschraube, die im Wasser ist. Das ist so, da zieht es mir durch den ganzen Körper.
Hä?
Also so doll, wie wenn man Höhenangst hat und ganz doll was durch den Körper zieht.
Wegen der, also weil das dann rostig ist und veralgt ist oder was genau?
Ich glaube, das ist so eine Mischung irgendwie aus oft Sachen auch, also bei einer Schiffsschraube ist auch nochmal die Größe so ein Ding. Ich habe ja auch so ein bisschen so ein Ekel vor ganz großen Dingen irgendwie. Also zum Beispiel auch wenn ich auf der Autobahn so LKWs sehe, wo so riesengroße, wenn so diese, wie heißt das denn, diese Windräder transportiert werden und da ist so ein Flügel, der transportiert wird. Bah, ich finde es so abartig, weil das so groß ist und glatt, groß und glatt irgendwie.
Das finde ich sehr strange.
Ja, ich weiß auch nicht, das macht mir was unheimlich, das ist irgendwie unheimlich oder auch so große glatte Sachen, wie Laura hat das auch mal erzählt mit Zeppelin. Alter, Zeppeline sehen so gruselig aus oder weiß ich nicht.
Ich höre gerade ein Hörbuch.
Ja.
Ich höre gerade ein Hörbuch, das möchte ich auch irgendwann nochmal vorstellen, aber da geht's um auch Ängste, aber auf so eine ganz humorvolle Art und Weise und dann hat die eine Person über Ängste gesprochen. Und dann kam ein Grundschulkind und hat gesagt, aus jeder Angst kann man eine Superkraft machen. Und dann hat er das so umformuliert und hat gesagt, also zum Beispiel so, es ging um einen Hund, der ganz doll gezittert hat. Und dann meinte die Person so, ja, was würdest du denn sagen, was hat der Hund für eine Superkraft mit dem Zittern? Und dann hat er irgendwie so was ganz Kurioses gesagt, ja, durch das Zittern, das macht Energie und erzeugt ganz viel Wärme oder sowas. Und das war voll süß, dieses Umdenken. Und das haben die auf verschiedene Ängste bezogen. Und dann jetzt habe ich gerade überlegt, was für eine Superkraft das wäre, wenn man eine Abneigung hat gegen super große oder im Wasser liegende Sachen.
Das ist eine sehr gute Frage.
Was wäre das für eine Superkraft? Naja, vielleicht ist es auch eine Art Schutz. Ein Superschutz. Ja. Für einen selber.
Also das Ding ist, ich glaube, es ist einfach so ein bisschen im Sinne von, dass man das rationale Denken ausschaltet und einfach etwas sehr Großes, sehr gefährlich Wirkendes irgendwie, vielleicht auch sowas, ich weiß es nicht. Ich finde, es gibt mir immer so ein Raumschiff-Alien-Gefühl. Ich finde es ein bisschen gruselig, mein Gehirn kann es nicht greifen. Wie kann das so groß sein? Wer hat das so groß gemacht? Und wenn es im Wasser ist, es ist die Angst vor dem Unbekannten. Also sowieso so offenes Meer. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre auf dem offenen Meer und unter mir sind 5 Kilometer. Oh Gott, wenn ich nur daran denke, ich finde das so gruselig, weil das ist so schwarz und tief und ich weiß nicht, was da ist. Und es gibt sogar Punkte mehr, da weiß sowieso niemand, was da ist. Und
ich glaube, dann ist der Tauchschein genau das Richtige für dich, weil damit könntest du diese Angst lösen und vielleicht die ganze faszinierende Unterwelt kennenlernen. Ich glaube, ich habe neulich so eine Doku gesehen, dass 99% der Weltmeere unerforscht sind.
Das ist wirklich krass. Das ist wirklich so krass. Aber ja, da bin ich vielleicht gerade drin. Ich bin ja auch ganz gespannt. Es ist so, ich mag ja immer so Skills haben. Also so Sachen dann dürfen, weil man was Neues gemacht hat. So wie einen Tauchschein machen oder, keine Ahnung, einen Segelschein machen, obwohl ich gar nicht segeln will. Aber es ist einfach so machen und dann können. Das finde ich, oder einen Flugschein machen. Ich finde das irgendwie mega geil. Und ich bin einfach mal gespannt, und das werde ich euch natürlich bald erzählen, wenn ihr das hier hört, weil ich ja in gar nicht so langer Zeit wieder zurück bin, wie das mit dem Tauchen war, weil es gibt irgendwie so zwei Möglichkeiten, in die das Ganze verlaufen kann. Einmal in Richtung, oh mein Gott, ich entdecke eine neue Welt. Ich lieb's ja, neue Welten zu entdecken, und dann ist mir, keine Ahnung, habe ich einen Grund, mal nach Ägypten zu reisen und mir da die Unterwasserwelt anzugucken und das voll zu genießen. Oder kommt meine Klaustrophobie hoch und ich kriege eine absolute Vollkrise und kann, mein Gehirn kann das nicht akzeptieren, dass das nicht ungefährlich ist. Weißt du, wie ich das meine? So, ich fühle mich eingeengt. Ich habe, was ist, wenn die Wasserflaut, also, oh mein Gott, Leute, also ich habe ja so viele, ich kriege ja sehr schnell Anxiety in solchen Situationen. Aber ich bin mal gespannt. Ich lasse mich drauf ein. Also
Das sagt meine
Freundin immer so schön, was dir Angst macht, musst du machen. Ich schaue einfach mal, wie das wird.
Das heißt, Anfang August können wir uns auf einen kleinen Bericht freuen und du lässt uns wissen, ob du tauchen warst oder auch nicht. Sehr spannend.
Was ich gefunden habe, ich die Titanic gefunden im Golf von Thailand. Was ist da passiert? Habe ich mit einem Hai gekämpft? Hammerhai? Sowas, das werde ich euch alles erzählen. Oder habe ich nach dem Pool gesagt, ach Mensch, Leute, viel Spaß, ich gehe ein paar Thai essen, wir sehen uns heute Abend. Ciao Bella, 350 Euro. War nett für den Pool hier. So, mal schauen.
Aufregend auf jeden Fall. Ja, Jaco befindet sich im Urlaub, ich in good old Hamburg. Aber nichtsdestotrotz nehmen wir hier eine brandheiße, tolle neue Folge auf, auch wenn sie vorproduziert ist. Sam. Aber Jaco.
Ja?
Ja, stell sie mir. Es ist in Ordnung.
Du wolltest du sie mir gerade stellen?
Ich wollte sie dir gerade stellen.
Los, alles gut. Stell sie mir.
Ich wollte dich fragen, ob du heute einen Fun- und oder einen Abfaktor im Petto hast.
Hab ich. Beides. Hängt sogar zusammen.
Irre. Geil.
Und du?
Ich habe einen kleinen Abfaktor, wirklich mikroklein. Okay. Aber ja, das muss ich kurz loswerden. Womit magst du starten?
Ja, ich glaube, mit dem Fun-Faktor wäre es nicht schlecht, weil das würde chronologisch ein bisschen zusammenpassen.
Na geil, dann fangen wir mit dem Fun-Faktor an.
Fun-Faktor. Fun-Faktor. Das ist der Fun-Faktor. Fun-Faktor. Also ich habe mir das extra aufgehoben, diese Geschichte, für die Urlaubsvorproduktionsfolge, weil ich erzähle ja immer sehr viel eklige Sachen auch in meinen Fun- und Abfaktoren. Und ich habe gedacht, wenn ich mir diese Geschichte jetzt, wenn ich die für die Urlaubsfolge nehme, dann haben zwischen den letzten Furzgeschichten und dieser Geschichte haben jetzt viele Folgen stattgefunden, in denen ich andere Sachen erzählt habe, weil ich will ja auch nicht, dass alle irgendwann denken, ah, Jacko, Wortwolke, was fällt mir ein? Furzen, Stinken, Scheidenpilz, Darmprobleme, so, das will ich ja auch nicht.
Arschbacken auseinander.
Genau. Und deswegen dachte ich, kommt jetzt eine Urlaubsfolge. Also, ich habe mal wieder eine Furzgeschichte.
Yay. Yeah.
Also, ich hatte einen Frauenarzt, ein Gynäkologietermin. Ja?
Ich muss jetzt schon lachen. Ja, okay.
Ich habe mir eine Gynäkologie hier gesucht, weil ich wollte das Thema, ich habe ja immer so große Probleme mit dem Thema Menstruation. Ich habe ja so unfassbar schlimme Schmerzen und habe gedacht, komm, ich hake jetzt den großen Elefanten im Raum Endometriose einfach mal ab. So, weißt du, ich spreche jetzt einfach mal, man redet immer so mit Freundinnen, die das haben, oh, du könntest es auch haben, ja, Symptome, aber ich habe gedacht, so, ich mache jetzt einfach mal einen Termin und spreche das mal beim Arzt an und dann vielleicht sagt der mir dann ja oder nein oder müssen wir nachgucken oder whatever. Naja, deswegen bin ich auf jeden Fall zum Gynäkologen und dann saß ich ein sehr später Termin war das auf jeden Fall. Also das tut nichts zur Sache. Für den Abfaktor sage ich jetzt mal nichts, weil sonst kann man das später zuordnen. Ich war auf jeden Fall sehr spät da, wo andere schon geschlossen haben. Und ich saß dementsprechend als Einzige im Wartezimmer. Also so doll als Einzige, dass sogar die SprechstundengehilfInnen reinkamen und gesagt haben, hallo, wir sind jetzt weg, wir haben Feierabend. Mhm. Wenn was ist, ist niemand da. Sorry, ciao.
So. Okay.
Ich war wirklich completely allein in dieser Praxis und habe nur darauf gewartet, dass irgendwann der Arzt kommt und mich abholt. So.
Okay.
Dann sitze ich da und habe natürlich Blähungen. Ist ja ganz klar.
Oh nein, so, vorm Gyn-Termin. Scheiße.
Vorm Gyn-Termin. Und das war wirklich ganz, ganz doll blöd. Und ich wusste zu diesem Zeitpunkt noch nicht, woran es liegt, Sam, aber ich werde euch jetzt ich glaube, dass das vielleicht in der Männerwelt, weil mehrere Männer Krafttraining machen, vielleicht noch ein bisschen bekannter ist. Vielleicht weißt du das auch. Ich wusste das nicht. Hast du schon mal das Wort Proteinfahrt gehört?
Nein.
Nein. Ist auch ein guter Titel übrigens. Proteinfahrt. Wenn du viel Protein isst, dann stinken deine Fürze.
Ah, interesting.
Also es ist quasi so, wenn du viele Proteine hast, dann stinken deine Fürze mehr. Und das ist sehr, sehr doll bekannt unter Bodybuildern, die halt super viel Protein zu sich nehmen und Proteinshakes trinken. Und dann ist es halt so, also da sagt man, es gibt so einen Reim, so einen Witz, wenn alles im Raum abstirbt, wenn du furzt, dann weißt du, du bist gut im Training.
Okay.
So, in die Richtung. Das war mir nicht bewusst, weil ich gehörte ja bis zu diesem Zeitpunkt zu den Leuten, die zwar viele Flatulenzen haben, weil sie nicht aufstoßen können, aber das hat nie gestunken. Nie. Das ist einfach nur, mein Körper hat Luft losgelassen, was ich im Internet erzähle. Ich muss gerade reflektieren und sehe mich von außen und denke, Jacko, was machst du da?
Völlig in Ordnung.
Auf jeden Fall ist es so, dass ich ja in letzter Zeit häufiger Krafttraining mache und dementsprechend habe ich mir Proteinpulver gesorgt. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was ist mit mir los? Bin ich krank? Habe ich eine Krankheit? Weil ich auch mal gehört habe, wenn ständig alles immer stinkt, dann stimmt was. Also dann hast du irgendwie vielleicht auch Toxine im Körper oder so. Sowas habe ich gedacht. Aber nein, es ist das fucking Eiweißpulver, was es gemacht hat. Auf jeden Fall hatte ich halt leider auch dieses Eiweißpulver getrunken an besagtem Tag, als ich in der Gynäkologiepraxis saß und in diesem Zimmer saß. Und es war wirklich, Sam, auf einer Skala von 1 bis 10 war das wirklich eine 9, die Situation, in der ich mich befunden habe, weißt du? Und ja. Ich dachte, was mache ich jetzt? Und es war wirklich so, dass ich die ganze Zeit richtig Schweiß und Angst hatte, dass quasi, also ich konnte das nicht verhindern, weil dann hätte ich ganz doll Bauchschmerzen gekriegt und dann wärst du ja vielleicht später rausgekommen. Ich hatte ja immer im Kopf, ich sitze ja gleich auf diesem Stuhl und das muss ja raus, weil sonst kommt es ja da raus. Und gleichzeitig hatte ich immer ganz doll Angst, dass kurz nachdem es passiert ist, vielleicht jemand reinkommt und dann bin ich die einzige Person in diesem Raum.
Mm.
Ich kann nicht sagen, das war sie. Weißt du, wie ich meine? So,
ja.
Ich bin die Einzige, die da sitzt. Also, was habe ich gemacht in meiner Panik? Ich habe mich ständig umgesetzt. Also, ich habe gedacht, ich habe die Fenster alle aufgemacht.
Mm, das hätte ich auch gemacht.
Also, ich habe quasi links im Raum gesessen. Und wenn ich dann furzen musste, dann habe ich mich auf die rechte Seite des Raums gesessen, weil ich dachte, das klingt jetzt irgendwie verrückt, aber wenn sich das verteilt, ist es überall nicht ganz so schlimm, als wenn es an einer Stelle schlimm ist. Ich wusste ja nicht, an welcher Tür der reinkommt. Überall waren Türen um mich rum.
Okay.
Und irgendwann habe ich es dann gemacht, dass ich dann zum Fenster gegangen bin, weißt du?
Mhm.
Also ich bin zum Fenster gegangen und habe es Richtung Fenster gewedelt.
Mit der Zeitschrift, wo dieser Umschlag drum ist,
ja,
den es in Praxen gibt.
Mit einer fucking Zeitschrift. Mit einer fucking Babyzeitschrift. Denn es gab nur Babyzeitschriften. Und naja, irgendwann, dann kam er irgendwann und dann war auch alles okay. Ich hatte das Gefühl, die Luft ist halbwegs rein. Und dann hat er gesagt, dann bin ich reingegangen, habe das Gespräch gehalten. Da habe ich natürlich alles zurückgehalten. Und dann hat er gesagt, okay, wir gucken jetzt mit dem Ultraschall drauf. Deswegen würde ich Sie bitten, einmal kurz auf die Toilette zu gehen, weil wenn die Blase voll ist, dann kann man nicht so viel sehen. Das ist natürlich sehr, sehr großartig gewesen, weil ich dann natürlich nochmal auf Toilette alles geben konnte. Ne?
Ja.
Ja, aber was soll ich dir sagen, Sam? Ich sitze auf diesem fucking Stuhl, nackt, breitbeinig, bei der Sache, wo er mich jetzt leider für untersuchen musste, ging es um die Beckenbodenmuskulatur. Und um das zu testen, sagt er, und jetzt bitte einmal pressen, während er diesen Stab in der Hand hat.
Ach, dann, Scheiße.
Was sollte ich machen? Habe ich gepresst, ganz vorsichtig, richtig vorsichtig, so wie wenn jemand sagt, hauch mich mal an und du machst so. So, habe ich gepresst. Ja, und was ist? Ich habe den Arzt angefurzt. Und dann habe ich gesagt, oh mein Gott, es tut mir so leid, habe ich gesagt. Es war mir so unangenehm.
Können wir das? Ich will die Folge so nennen, den Arzt angefurzt. Das finde ich super.
Und dann hat er aber sehr cool reagiert. Er hat zu mir gesagt, ganz ehrlich, Frau Wittenberg, in der Position haben Sie keine Chance. Haben keine Chance. Und er sagt, ich bringe täglich Kinder auf die Welt. Wissen Sie eigentlich, wie viel ich angefurzt werde? Und nicht nur angefurzt. Da passieren noch ganz andere Sachen. Das glauben Sie mir aber mal. Also da hat er wirklich cool reagiert. Dementsprechend habe ich mich nicht ganz so schlecht gefühlt. Aber ich war dann doch sehr dankbar, als er das zweite Mal gesagt hat, ich soll pressen, dann nichts passiert ist. Das war so, oh Gott, das war
okay, so ich bin vollkommen beruhigt, weil er nicht angefangen hat zu würgen.
Oh mein Gott.
Ah, herrlich. Oh, ja, ich hoffe. Schön. Oh mein Gott. Hatte er eine Maske auf? Nee, die tragen heutzutage.
Nein, hatte er nicht, aber ich war ja auch sehr nah an mir dran und ich habe nichts gerochen. Also ich glaube wirklich, irgendein Verwesungsprozess war abgeschlossen. Im Wartezimmer ist da, glaube ich, irgendwie alles passiert, was passieren konnte.
Ja, okay, sehr, sehr gut. Gut, dass du es rausgelassen hast und nicht drin behalten hast, weil dann wäre es vielleicht noch mal eine andere Nummer gewesen.
Aber jetzt ist es wirklich, ich habe dieses Proteinpulver jeden Tag getrunken. Ich gucke morgens in den Kalender, bevor ich das trinke, ne?
Ja, okay,
weil ich dann denke, ist heute ein Tag, wo ich den ganzen Tag zu Hause bin, dann trinke ich das. Wenn ich sehe, ich habe heute einen Termin, also das mache ich heute nicht. In diese Situation bringe ich mich kein zweites Mal.
Ich finde es eine wahnsinnig gute Geschichte. Sehr, sehr cool reagiert, finde ich auf jeden Fall korrekt.
Ja, Sam, jetzt möchte ich gerne deinen Abfaktor möchte ich gerne.
Nee, der
wissen.
Würde das Ganze jetzt crashen. Ich finde es eigentlich ganz gut, wenn dein Abfaktor, der ja darauf aufbaut in irgendeiner Form,
okay,
der angehängt wird.
Dann bringe ich die Story zu Ende.
Ja.
Dann kommt jetzt
der
Abfaktor. Ja, also der Arzt hat zwar super, super cool, also es bleibt in dieser Gynäkologiepraxis, der Arzt hat zwar super, super cool in dieser Situation reagiert, aber Sam, der komplette Rest vom Arztbesuch, ich habe zwar was gelernt, also ich bin froh, dass ich da gewesen bin, aber ich fand den Typen unmöglich sonst, wirklich.
Ja.
Oh. Also das war so, du kennst mich ja. Ich bin ja so eine Person, ich google ja auch und versuche herauszufinden, was ich habe, dies, das. Ich will ein Medizinzimmer. Wir hatten das Thema schon tausendmal. Und ich verstehe das natürlich, dass das manche Ärzte und Ärztinnen nervt, ne? Also ich kann mir vorstellen, es kommen Leute da rein, die denken wahrscheinlich jedes Mal, sie wissen es besser oder so. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, es gibt einfach sehr, sehr viele Arztpraxen, wo man nicht ernst genommen wird, Menschen, die mit Symptomen weggeschickt werden. Und deswegen finde ich, ist das Internet eine ganz tolle Sache, wo, wenn man sich ein bisschen länger damit beschäftigt, auch wirklich gut sich selbst helfen kann und mit diesen Informationen auch weiterarbeiten kann und Ärzte fragen kann, hier, ich habe das in Vermutung und können wir das mal nachschauen und so, weißt du? Mhm. Und du weißt ja, wie ich bin ja keine Person, die da reingeht und jetzt irgendwie sagt, sie hat die Weisheit mit Löffeln gefressen, aber wenn ein Arzt sich mit mir über medizinische Fakten unterhält und ich weiß was darüber und ich weiß was über mich, dann sage ich das auch. Es ging um Folgendes. Also, er hat bei mir etwas festgestellt, ich weiß nicht, ob das stimmt oder nicht, ich hole mir noch eine zweite Meinung ein und im Grunde genommen war seine Lösung, ich muss die Pille nehmen.
Mhm.
Und das Ding ist, das habe ich ja aber schon 100 Mal gehört, auch im Internet, weißt du, so im Sinne von, ja, die Lösung von allen FrauenärztInnen ist immer, du musst die Pille nehmen. Dementsprechend bin ich natürlich ein bisschen vorsichtig, wenn ich so eine Aussage höre, weil ich ja auch eigentlich sehr froh war damals, als ich die Pille abgesetzt habe. Weißt du, wie ich meine?
Ja, ich weiß. Mhm.
Und der war so richtig, so, der hat sich die ganze Zeit darüber lustig gemacht, weißt du, er war so, ja, und jetzt haben sie wahrscheinlich Vorurteile der Pille gegenüber, weil heutzutage wissen es ja alle besser und als Arzt hat man ja im Grunde genommen eigentlich gar keine Daseinsberechtigung mehr, weil Leute in Prenzlauer Berg und Friedrichshain natürlich viel besser über Krankheiten Bescheid wissen bis ins kleinste Detail informiert sind, besser als ein Arzt wie ich, der es vielleicht ein bisschen besser war. So war er die ganze Zeit,
oha,
weißt du?
Ja.
Also er war die ganze Zeit so, die Pille ist die einzige Lösung, das macht am meisten Sinn und es gibt Studien, die das belegen und alles, was all die anderen komischen Ökos in Berlin machen, ist alles überhaupt nicht belegt und mit dieser Naturheilscheiße und bla bla bla, so war das die ganze Zeit und ich bin ja open beiden Seiten gegenüber, ich bin ja weder eine Person, die jetzt nur auf Naturheilkunde geht, noch eine Person, die das ablehnt, sondern ich bin einfach offen für beide, Schulmedizin ja. und Naturheilkunde. Ich will einfach nur das, was funktioniert, mhm. langfristig und im besten Falle eben nicht ein Symptom lindert, sondern die Ursache, wenn es irgendwie geht. Und der hat so abfällig darüber geredet, das fand ich richtig, richtig blöd irgendwie so, dass ich auch total eingeschüchtert war und mich gar nicht mehr getraut habe, so meine Bedenken zu äußern oder zu sagen, ich möchte die Pille nicht nehmen. Was soll ich dir sagen, Sam? Ich bin mit einem Rezept der Pille daraus gegangen, was ich halt nicht eingelöst habe. Weißt du, wie ich meine?
Ich glaube, der hat einfach immer Schiss, dass seine Autorität untergraben wird.
Ja, das war eine ganz strange Mischung. Das war so einer, der so ganz sanft gesprochen hat, also jemand, der auch dann so Sachen gesagt hat, aber wem erzähle ich das? Da denken sie sich jetzt auch, was erzählt mir dieser Mann was, der weiß doch gar nicht, wie das ist. Also er war irgendwie teilweise aufgeklärt und teilweise dann, ich kann es nicht erklären, als würde so ein richtig problematischer Typ aber aufgeklärt sein und dann mit so einer Sing-Sang-Stimme einen auf Frauenversteher machen. So war das.
Fühle ich nicht, finde ich nicht. Ich finde, das kann einfach total neutral, aber ein bisschen sensibel irgendwie abgehandelt werden, ohne dass er da die ganze Zeit solche Fässer aufmacht. Was soll denn sowas?
Ja, weil irgendwie, weiß auch nicht, ich bin da rausgegangen und war irgendwie so, okay. Also ich habe was dazugelernt, er hat irgendwelche Sachen gesagt, ich habe was über meinen Körper dazugelernt, er hat mich ja auch untersucht und so. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar, aber da habe ich irgendwie nochmal gedacht, so, weiß ich auch nicht. Finde ich richtig scheiße. Das geht jetzt nicht nur an diesen Arzt, sondern ich hatte das schon richtig, richtig oft, wenn man bei Ärzten einfach so gar nicht ernst genommen wird. Weißt du? So, ich habe das auch schon mal bei jemandem aus meiner Familie erlebt, so, keine Ahnung, wurde zum Beispiel Blutzucker untersucht und das ist so, ich weiß gar nicht, ich glaube ab nüchternen Blutzuckerwert von 140 hast du Diabetes und diese Person aus meiner Familie hatte 138. Und wurde dann quasi total belächelt, dass sie jetzt eigentlich, also dass sie das verunsichert hat und ob man da irgendwas machen darf. Und nee, also über alles Weitere und über Ernährung und über Medikation und so weiter reden wir dann, wenn sie 140 überschritten haben. So, und dann wird man irgendwie nach Hause geschickt.
Ja, da haben wir auch einen Fall in der Familie, dass, ja, das war eine Krebsdiagnose am Ende, die nicht gesehen wurde, weil es hieß ja, nee, das ist eine Drüse in der Brust und das war ganz schlimm damals. Also,
ja.
Wenn man
also
dann irgendwie nicht ernst genommen wird. Ich finde schon, dass man, man hat ja so ein Gefühl und ich finde, man kann seinem eigenen Bauchgefühl meistens ganz gut
genau.
tun, wenn man sich nicht gut aufgehoben fühlt. Ey, holt euch eine zweite Meinung. Das war auch bei der Scheidenpilzgeschichte damals, als wir gesagt haben, es gibt irgendwann Arzt oder Ärztin X, die sagt, nee, das ist nicht normal. Und auch wenn ich gerade nicht sehe, dass sie offensichtlich einen Pilz haben, sie fühlen sich unwohl. Wir probieren mal noch das und das. Das finde ich richtig. Ja,
einfach, dass das
wichtig.
Gefühl ernst genommen wird, weißt du? Und nicht direkt so, das hatte ich auch schon mal in einer Notaufnahme, so, na, da haben sie bestimmt gegoogelt, ne? Ist wieder Krebs rausgekommen. Und ich denke so, halt doch dein scheiß Maul. Wir sind lange über die Zeiten hinaus, wo man googelt und es kommt nur Krebs dabei raus. Mittlerweile ist das Internet so voll von natürlich bin ich keine Medizinerin, aber wenn ich irgendwie Symptome habe, dann das ist mein Körper, das ist meine Verantwortung, da will ich dann versuche ich mich ja darum zu kümmern und da kann ich doch nicht in Arztpraxen reinkommen und die lachen sich kaputt, einfach nur, weil sie in ihrem Ego gekränkt sind. Und ich meine jetzt nicht so, wenn Leute reinkommen und meinen, sie wissen es besser als jeder Arzt, so, das würde ich auch nicht mögen, ist bestimmt auch nervig, ne? Aber deswegen muss man ja nicht jede Person belächeln oder...
Naja, aber man muss dazu auch sagen, dass das ja häufig auch aus einer Not herauskommt, so wenn du mehrfach auch weggeschickt wirst, aber gedacht hast, nee, ich habe ganz sicher was, das hatte ich ja auch damals, dass die Ärztin im Wartezimmer gesagt hat, also die stand vorne an der Rezeption und meinte, oh nee, Frau Keshani schon wieder. Und ich dachte mir
ja,
nur so, ich bin hier selber nicht gerne dreimal im Monat, weil bei mir untenrum irgendwas offensichtlich nicht in Ordnung ist. Aber gib mir doch nicht das Gefühl, was mache ich alternativ? Ich google mir einen Wolf ab und gucke, dass ich in der Apotheke und mich da auch beraten lasse, weil ich irgendwie da nicht nochmal hingehen möchte. Oder
ist so.
Halt bei der nächsten Ärztin hingehe und sage, so und so, das sind meine Symptome. Ich habe auch schon mal nachgeschaut, weil du musst ja irgendwie so ein, du kannst ja nicht einfach sagen, ja, nee, ist nichts, tschüss. Du musst ja irgendwie auch für dich einstehen, so ein Stück. Ich verstehe dich da total, ja, keine Ahnung.
Also hätte mir irgendwer geholfen oder zugehört und hätte mir nicht immer wieder dasselbe verschrieben, was nicht funktioniert, dann hätte ich vielleicht auch nicht irgendwie mir 200 Darmbakterienstämme angeguckt und geschaut, welche dafür sind für die Vagina zuständig. Oh, da gibt's ein Produkt, das kann man nehmen, da sind die drin. Hätte ich auch lieber von einer Ärztin verschrieben bekommen. Weißt du, was ich meine?
Auf jeden.
Ja. Naja, das war auf jeden Fall mein kleiner Abfaktor, wie ich eine halbe Stunde lang in 300 verschiedenen abgeschwächten Varianten gesagt habe, ich will die Pille nicht nehmen und sich eigentlich jemand das ziemlich scheiße fand.
Ich möchte an der Stelle, ich würde jetzt gerade meinen Abfaktor überspringen, aber gerade was anderes einbringen. Und zwar habe ich eine Serie geguckt, die ich empfehlen würde schon auch. Ich fand das Ende ein bisschen eher so schwieriger, aber es geht quasi um genau diese Thematik und zwar heißt die Serie Dopesick, die habe ich geguckt bei Disney. Ganz toll besetzt, wirklich mit ganz, ganz vielen berühmten SchauspielerInnen und da geht es um einen Pharmakonzern, der damals in den USA Oxycontin auf den Markt gebracht hat, das ist ein Opioid und das wurde sehr leicht verschrieben bei leichten Schmerzen schon und daraus ist eine Welle von Suchterkrankungen ausgelöst worden, also man konnte das wirklich, die Kriminalitätsrate ist gestiegen, Apothekenüberfälle sind gestiegen und also es ist sehr, sehr ersichtlich gewesen, dass das alles in Kombination oder in Korrelation auch zu diesem verschreibungspflichtigen, sehr leicht verschreibungspflichtigen Medikament, dass es damit zu tun hatte. Und die Geschichte, das ist eine wahre Geschichte, die ist so interessant, also wie quasi Labels gekauft wurden, dafür, dass sie draufkommen, dass da draufsteht, macht nicht süchtig, wie Studien und Statistiken verfälscht wurden. Es ist so interessant, einfach zu sehen, wie funktioniert eigentlich ein Pharmakonzern? So, und was machen die, um das Medikament, das halt so, die alle Ärzte haben am Ende gesagt, ja, okay, sie haben Kopfschmerzen, sie kriegen das. Sie haben Unterleibschmerzen, sie kriegen das. Also es wurde bei ganz leichten Sachen verschrieben, obwohl Opioide hochgradig, wie heißt es, Sucht...
Abhängig machen.
Abhängig machen, genau, ja. Abhängig machen. Aber wie gesagt, aufgrund der verfälschten Studien und aufgrund dieser geschulten Vertreter ist es halt sehr leicht in den Umlauf gekommen. Und teilweise wussten die Ärzte das auch gar nicht besser. Und sehr, sehr interessant. Es ist quasi zwei Staatsanwälte wollten das aufdecken und haben es ganz lange nicht geschafft. Also der Fall geht über 20 Jahre fast. Das ist eine super interessante Serie. Ich kann sie echt empfehlen. Und es ist halt, ich finde es so krass, weil diese Geschichte halt 1:1 so geschehen ist. Also man kann das auch bei Wikipedia und so alles
das ist
oder
ja
überall
in
im
USA
Internet nachgucken.
Insgesamt ja, es ist, in den USA ist das so krass.
Genau, die wollten so damals auch nach Deutschland kommen. Aber dann hieß es jetzt in der Serie, da hieß es, dass der deutsche Markt mit der schwierigste ist, überhaupt ein Medikament auf den Markt zu bringen. Und deswegen wollten die das unbedingt, weil die haben gesagt, wenn wir Deutschland schaffen, schaffen wir die ganze Welt. Aber dann hätten die quasi die ganze Welt irgendwie
aber
abhängig
Aber das macht
gemacht.
Mich, das, dadurch fühle ich mich irgendwie gerade sicher, weil ich finde das so, ich finde das wirklich so krass. Ich habe das auch gedacht, es gibt auf Netflix eine Dokumentation über Xanax.
Ja.
Das ist also boah, Alter, das ist so krass, wie schnell.
Oh, die müsste ich
die
mir auch
so
noch mal anschauen.
Die ist richtig interessant, also kann ich auch nur empfehlen. Die snackst du dir so weg, die Serie, weil da halt auch wirklich Leute sind, die ihre Geschichten erzählen. Und das ist einfach so heftig. Xanax, also das wird genau wie du auch von den Opioiden gerade erzählst, das wird wie Smarties verschrieben. Jeder, der ein bisschen Anxiety hat, der so ein bisschen Unruhe hat, ein ganz bisschen so Probleme hat vielleicht mit sozial, jeder von diesen, ne, also ich denke viele gerade auch nach der Pandemie, aber auch vorher wissen vielleicht, wovon ich spreche, all diese kleinen Nervositäten, du kriegst sofort Xanax verschrieben in den USA, das ist so krass und das zerstört Leben teilweise. Also
ja, crazy.
Dann erzählen Leute ihre Stories. Boah, fällst du vom Glauben ab einfach.
Ja.
Die sind skrupellos in Amerika, was die Pharmakonzerne.
Ja, also Dope Sick, das habe ich geguckt, fand ich super spannend. Waren 8 Folgen. Ich liebe ja Miniserien, ganz doll, weil das einfach wie so ein extrem langer Spielfilm ist und da kann ich mehrere Abende irgendwie was von aufsparen immer, dafür aufsparen, genau. Ja, das war's auf jeden
Fall. Habe ich mir direkt auf die Liste gesetzt. Und wo wir gerade bei dem Thema sind, es ist ja schon ein kleiner Tipp der Woche gewesen, ne?
Ja, ein kleiner Tipp, würde ich sagen. Passte gerade so zufällig rein.
Ja, ich habe nämlich auch einen Tipp der Woche. Passt auf, es kommt das Intro. Der Tipp der Woche.
Haben wir einen Tipp der Woche-Intro?
Nein, haben wir nicht. Aber jedes Mal, wenn wir es sagen, sagen wir, oh, für diese Kategorie haben wir noch kein Intro. Ich habe mir was aufgeschrieben, was ich empfehlen wollte, weil ich da so Spaß letzte Woche mit hatte.
Mhm.
Und zwar, wo du nämlich gerade erzählt hast von dieser Serie, die ich direkt auf meine Liste gesetzt habe, ist es eine Serie, eine Netflix-Serie. Ich weiß, also ich glaube, manche Leute sagen so, na klar kenne ich die habe ich schon gesehen. Und andere sagen, hör, da habe ich noch nie von gehört. Deswegen dachte ich, ich erzähle es einfach mal. Und zwar heißt die Beef. Hast du die zufällig gesehen oder kennst du die?
Mm-mm.
Okay.
Beef wie Fleisch?
Beef? Nee, nicht wie Fleisch, sondern Beef wie Streit.
Ah, okay.
Und es ist eine...
Warte mal, aber wird genauso geschrieben, oder? B-E-E-F.
B-E-E-F, ja.
Ja, okay.
Genau, und das ist, jetzt muss ich mal gerade gucken, wo die produziert wird. Es spielt auf jeden Fall in den USA. Es geht auf jeden Fall, ich kann leider gar nicht so viel verraten, weil ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber die hat mich so krass überrascht, die Serie. Es geht um zwei Menschen, die einen Streit haben. Zwei Menschen, die sich gar nicht kennen. Die zufälligerweise an einem Tag, wo sie beide mega krass abgefuckt sind, quasi einen Verkehrsstreit haben, wie man das so kennt. Der eine nimmt dem anderen die Vorfahrt, man ist, hat einen schlechten Tag, ist super wütend und hupt. So geht das Ganze los, ne? Mhm. Und das eskaliert so ein bisschen. Also so, dass eine Person so wütend ist, dass sie der anderen Person hinterherfährt und so richtig fast androht, rückwärts ins Auto reinzufahren. Also die haben richtig Krieg auf der Straße an dem Tag.
Okay.
Und aus diesem Streit wächst dann die ganze Serie, weil dieser Streit sich dann irgendwie in deren Leben reinzieht. Also erst meckern die so zu Hause darüber und erzählen irgendwie ihrer Familie davon. Und irgendwie sind die beiden aber so unzufrieden in ihrem Leben, dass das immer noch so weiter pocht. Und dann begegnen die sich zufällig wieder irgendwo und dann findet der eine von dem anderen die Adresse raus und dann macht er, und so geht das immer weiter. Also diese ganze Serie ist quasi wie zwei Menschen, die einfach unglücklich in ihrem Leben sind, wütend sind, sich auf der Straße gegenseitig streiten im Auto und dann dieser Streit über die ganze Serie immer extremer wird.
Aber ist das eine Serie, wo ich die ganze Zeit Puls habe? Weil so wie du das erzählst, denke ich mir nur so, oh mein Gott, da reg ich mich ja die ganze Zeit auf.
Beides. Es ist irgendwie, also manchmal regt man sich auf, aber manchmal ist es auch witzig, manchmal ist es traurig.
Aha.
Es ist irgendwie alles dabei. Bei den ersten ein, zwei Folgen habe ich erst sogar noch kurz gedacht, ob die mich noch richtig kriegt. Aber also als ich die fertig hatte, war ich so, wow, das war wirklich eine total besondere Serie. Auch das Ende, das ist so abgefahren. Also es ist wirklich das steht total heraus für mich. Also eine total abgefreakte Serie, ganz anders als andere Sachen. Das Ende, da hätte ich niemals mit gerechnet.
Kann ich nur empfehlen. Wie viele, also ist das eine Staffel, so eine Serie?
Das ist eine Staffel, das ist so eine typische Miniserie. Irgendwie, keine Ahnung, 7 Folgen, eine Stunde oder sowas.
Ja, geil. Cool. Ja, schaue ich auch mal rein. Finde ich spannend.
Ja.
Cool.
Also ist nichts, wovor man Angst haben muss. Man ist nicht die ganze Zeit wütend.
Okay, sehr gut. Das hätte mich abgeschreckt, weil es gibt es ja manchmal so, dass ich Serien sehe und denke so, boah, ich habe die ganze Zeit einen Puls. Kann ich mir jetzt nicht weiter angucken, weil ich wollte eigentlich entspannen heute Abend. Das geht jetzt nicht.
Ja, sie ist auch stellenweise ein bisschen düster, aber irgendwie ist sie auf eine Art so ein bisschen artsy gefilmt, dass man gar nicht so deep reingeht mit den Gefühlen irgendwie.
Okay,
ja.
Cool. Guck mal, hier 2 fette Serienempfehlungen. I like.
Ja.
So, Jaco, bevor wir jetzt noch einen Zettel ziehen gleich, ich möchte dir ganz kurz noch etwas vorstellen für unsere wunderbare Kategorie. Wie heißt sie noch gleich?
Wissen macht adlig.
Wissen macht adlig. Wollen wir den kleinen Trailer abspielen?
Ja.
Wissen macht adelig. So, und zwar geht es um ein Sprichwort, das habe ich mir selber nicht ausgedacht. Das habe ich als Zusendung per Instagram gekriegt. Da könnt ihr auch immer schreiben, wenn euch etwas richtig dolle wurmt und ihr selber zu faul seid zu googeln. Schreibt uns das, wir können das auch gerne einmal aufdecken. Und zwar geht es um etwas aus dem FF beherrschen oder wissen, Jaco. Sagst du das manchmal?
Ja, selten, aber manchmal schon, so 3-mal im Jahr.
Ja, so. Ja,
aber es ist schon gängig aus dem FF um mich rum.
Ja, ne, das ist jetzt nicht gar nicht so, keine Ahnung, ich habe da aber noch nie drüber nachgedacht, was dieses FF bedeuten könnte. Hast du vielleicht so eine Intuition?
Ich überlege gerade, wo F, was wird mit F geschrieben? Ficken. Frikadellen. Aus dem FF. Boah. Mir kommt gar nichts, weil das sind jetzt einfach nur 2 Buchstaben, weißt du?
Ist auch
so
ganz schwer, finde ich auch. Meine erste Intuition, weil ich weiß nicht, ob das schon so ist, weil man schon mehrere Sprichwörter gegoogelt haben und viele sind aus dem militärischen Kontext, dann dachte ich sofort, das ist bestimmt wieder irgendeine Waffe. Es kommt rausgeschossen wie aus einer Pistole oder so. Keine
ja, ich hätte jetzt an sowas gedacht, dass das vielleicht irgendwie sowas mit Auswendiglernen zu tun hat. Es gibt irgendwas, ein Buch, sowas wie man nennt ein Skript für einen Film. Wenn man was auswendig gelernt hat, dann heißt das, dass
das ist Film, gar nicht so schlecht, Jaco.
Film 5?
Hm? Also ja, auswendig ist tatsächlich nicht, ist gar nicht so weit hergeholt. Es gibt tatsächlich mehrere Herleitungen und ich habe mich jetzt mal auf zwei beschränkt. Man kann das nicht ganz genau sagen, aber die anderen fand ich langweilig zu erzählen, deswegen habe ich sie einfach weggelassen. Einmal zum Thema auswendig lernen. Das kann sehr gut sein oder da gehen viele von aus, dass der Ursprung in der römischen Rechtsgeschichte liegt.
Okay.
Genau, also damals gab es so eine Sammlung oströmischer Rechtssprüche. Das heißt, jetzt weiß ich nicht, ob ich das richtig ausspreche, das heißt Pandekten oder Pandekten, keine Ahnung. Und das ist halt so die Grundlage von vielen rechtlichen Sachen, die auch bis heute noch relevant sind tatsächlich. Und wenn man sich darauf bezogen hat, dass man die zitiert hat, also diese Pandekten, wenn man die zitiert hat, hat man das abgekürzt mit dem Zeichen Pi. Also das kennen wir ja, das sind zwei senkrechte Striche und oben ist dieser welligere Strich. Das ist das Pi. Und dann wurde das verwendet. Und man geht davon aus, dass das Pi halt häufig unsauber geschrieben wurde und das dann eher aussah wie zwei kleine Fs. Und dass das dann…
Das ist irgendwie, klingt das voll weit hergeholt.
Also ja, aber das ist aller Wahrscheinlichkeit nach das Wirklichste.
Okay.
So, okay. Da habe ich verschiedene Quellen. Also ich habe jetzt einmal SWR Wissen habe ich gegoogelt, dann habe ich das in der Geo nachgelesen und da gibt es tatsächlich auch einen Eintrag bei Wikipedia zu, einfach aus dem FF. Aber ihr braucht nicht F.F eingeben, sondern E-F-F-E-F-F, also so wie man spricht quasi.
Und was ist die andere Theorie?
Die andere Theorie ist, dass, auch wieder im Italienischen sind wir da, aus der italienischen Stadtverwaltung, auch damals. Und zwar heißt Fiat, das Wort Fiat heißt im Lateinischen geschehe. Und wenn etwas schnell geschehen sollte oder schnell…
Also das Auto Fiat ist dann eigentlich Geschirr?
Im Prinzip schon, ja.
Okay.
Und wenn etwas schnell geschehen sollte und direkt durchgewunken wurde, ohne groß zu überlegen und das musste zack, zack gehen, dann hat man das abgekürzt Fiat, Fiat, also FF abgekürzt. Das sind zwei Herleitungen, die dafür sprechen könnten. Es gibt noch mehrere aus der Musik, die Abkürzung und auch aus der Kaufmannssprache.
Das finde ich irgendwie mega komisch, dass das nicht klar ist, wo das herkommt, weil es ist einfach so ein Sprichwort aus dem FF. Das ist so, da denkt man doch, ich weiß es zwar nicht, aber es gibt auf jeden Fall etwas, wofür diese zwei Fs stehen. Weißt du, wie ich meine? Und dass das nicht mal klar ist.
Nee, ist überhaupt nicht klar. Also selbst wenn du bei Wikipedia, was jetzt nicht die allergrößte, beste Quelle der Welt ist, das weiß ich schon, aber da gibt es so eine ganz lange Liste, was man glaubt, woher das kommen könnte.
Okay.
Genau.
Aber weißt du was, wenn man das nicht mal weiß, woher manche Sachen kommen, dann können wir beide uns doch zum Beispiel auch selber Sprichwörter ausdenken. Und der Adel verbreitet die mit uns und dann gucken wir einfach, ob wie lange Zeit es dauert, bis wir es eine fremde Person irgendwo hören sagen.
Genau, und dann werden wir in 1000 Jahren rezitiert.
Genau, dann denkt man, woher kommt das? Ah, es gibt da so eine Vermutung, dass das aus einem Podcast kam, vom adligen Geschlecht. Die haben
Richtig.
Das immer gesagt. So, das fände ich eigentlich ganz cool. So wie das ja auch mit diesen Gerüchten war, ne? Das hat ja auch geklappt, dass die einmal natürlich das Bielefeld gibt's nicht. Ding, das hat sich ja auch voll krass verbreitet. Und dieses, du kennst doch dieses Gerücht, dass man in seinem Leben so und so viele Spinnen und Kleintiere und so weiter in der Nacht isst, weil die einem in den Mund krabbeln.
Mhm. Ja, das kenne ich.
Das ist ja auch nur ein Experiment gewesen. Ein Gerücht, was in die Welt gesetzt wurde, um zu gucken, wie schnell verbreitet sich das in Deutschland, obwohl das gar nicht stimmt.
Mhm.
Und das können
wir auch machen. Ich habe meine ganze Kindheit darüber nachgedacht.
Ich auch.
Aber wenn das eine Spinne auf der anderen Seite, keine Ahnung, ich war da sehr anfällig für.
Dann denkst du sofort so, okay, das ist die Spinne, die halt nach dem Mund, weil das ist ja wissenschaftlich auch, wenn das wissenschaftlich so ist, wird das bestimmt jetzt auch die Spinne sein, die mit in diese, damit reinfällt.
Ja. Ja, übrigens Spinne, ich habe mir gestern, oh Gott, das war auch so eklig, ich hasse ja Spinnen, ganz dolle, ich habe mir ein Weinglas genommen und die sind bei mir nicht im Schrank und es ist Worst Case passiert, was passieren kann, die stehen bei mir offen, weil
du eh immer Wein trinkst.
Ich habe wirklich, ich trinke nie Wein, aber gestern Abend war der Punkt, habe ich so einen Wein probiert, den ich geschenkt bekommen habe. Und dann habe ich den hingestellt und dann kam da eine Spinne rausgekrabbelt. Ich habe das, weil es war so halb dunkel, ja, kam da eine Spinne rausgekrabbelt. Ganz ekelhaft war das.
Nee, bah. Ja, Sam, was sagst du? Wollen wir einen Zettel ziehen?
Sehr gerne.
Auf diesem Zettel steht einfach nur das Wort Verhütung.
Ja.
Interessant, dass das dass ich das ziehe in der Folge, wo ich über Frauenärzte und die Pille spreche.
Stimmt. Guck mal, das ist ein richtig roter Faden, der sich hier durchzieht.
Die Verhütungsfolge. Ja, dann ist wahrscheinlich, also das ist wahrscheinlich relativ schnell abgehakt, weil ich bin jetzt nicht so weit informiert, dass ich euch über Verhütung aufklären kann.
Nee, aber Status quo ist vielleicht auch interessant.
Ja. Sam, wie verhütest du?
Also früher habe ich ganz lange mit der Pille verhütet. Ich habe bestimmt 10, 12, 13, 14 Jahre, ich kann es euch nicht genau sagen, sehr lange die Pille genommen. Und da hatte ich immer so Panik, nämlich die einmal vergessen habe. Ich habe die ständig vergessen. Also manchmal hatte ich so noch 3 Pillen. Ich dachte mir so, fuck, Alter, ich bin so ungeschützt. Aber es ist nie was passiert. Tatsächlich bin ich nie schwanger geworden. Dann habe ich die irgendwann abgesetzt. Und dann gab es einen Übergang zum Kondom. Genau, ich habe dann damals darüber nachgedacht, mir die Spirale einsetzen zu lassen und hatte die auch in der Hand und war schon beim Vorgespräch und keine Ahnung. Damals war für mich aber noch, da war ich noch im Studium, da waren für mich diese 300 Euro oder so, wie teuer das war, waren für mich zu viel. Dann habe ich gedacht, ich mache dann doch lieber Kondom. Das ist vielleicht hochgerechnet günstiger, aber die Summe an sich war für mich damals nicht zahlbar, so, ne? Das kennt man ja, im Studium hat man nicht so viel Kohle. Und dann bin ich irgendwann aufs Kondom übergegangen. Und ich muss sagen, dass ich am Anfang immer gedacht habe, dass ich das nicht gut vertrage, dass das vielleicht sogar Fungi bestärkt oder so
auslöst, ne?
Genau, war mir irgendwie nicht sicher und ich war da echt sehr zwiegespalten. Aber ich muss sagen, dass ich extrem gute Erfahrungen mit Kondom gemacht habe. Und ich weiß nicht, wieso. Mir ist noch nie eins gerissen und ich höre das ständig bei meinen Freundinnen, dass die reißen und ich denke mir so, nö, bei mir nicht. Ich weiß
mir
nicht, ob das
ist einmal eins gerissen, aber
auch,
das war wirklich zu klein. Das war zu klein und wir hatten kein anderes.
Ja, und ich bin immer so erstaunt und denke mir so, ich freue mich voll, dass es nicht so ist, aber irgendwie auch crazy, dass ich das so oft höre, dass das passiert, weil mir ist das halt wirklich noch nie passiert. Ich nehme immer so sensitiv mit Gleitung und ohne Geruch, das mag ich gar nicht, das finde ich ganz eklig. Und ja, dann war irgendwann das Kondom, hat die Pille abgelöst.
Ja.
Und Status quo jetzt ist quasi, ich verhüte gar nicht.
Mhm.
Genau.
Möchtest du da mehr zu sagen?
Nee, wir sind einfach lange zusammen. Wir sind da irgendwie fein mit. Vielleicht passiert was, vielleicht passiert nichts.
Es ist okay.
Mhm. So wie es ist. Irgendwann haben wir gesagt, oh nö, brauchen wir nicht mehr. Also das ist jetzt keine aktive
Mal schauen, was passiert.
Geschichte, aber es ist genau. Mal schauen, was passiert. Das ist gerade der Status quo. Das ging fix, Jaco.
Also bei mir geht's auch fix. Also ich habe auch sehr früh die Pille verschrieben bekommen und habe die genommen bis, um ehrlich zu sein, bis ich schwanger geworden bin. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ich hatte meinen Schwangerschaftsabbruch. Können wir auch nochmal drüber reden irgendwann. Da habe ich die halt abgesetzt, weil ich sie nicht gebraucht habe. Nein, also irgendwie, ich weiß gar nicht mehr wieso, aber ob mir das der Frauenarzt, ja klar. Warum sollte ich die Pille nehmen, wenn ich schwanger bin? Weil die Pille imitiert ja eine Schwangerschaft. Naja, auf jeden Fall habe ich einen Schwangerschaftsabbruch gehabt und danach habe ich mir wieder die Pille verschreiben lassen, allerdings eine günstigere. Ich hatte vorher eine teurere und war dann aber im Studium und hatte nicht mehr so viel Kohle und dann habe ich mir eine günstigere Pille verschreiben lassen und die habe ich überhaupt nicht vertragen, also so gar nicht. Ich habe wirklich ganz viel Wasser im Körper gehabt. Im Grunde genommen habe ich mich gefühlt, als wäre ich wieder schwanger, als ich die Pille genommen habe. Hm. Und die habe ich dann abgesetzt und dann hatte ich irgendwie einen Termin beim Frauenarzt, aber den hatte ich erst irgendwie 4 Wochen später und dann war ich jetzt aber frisch in einer neuen Beziehung und dann haben wir halt einfach Kondome benutzt und irgendwie hat das dann geklappt, dass ich dann genau, und dann ging's los, dass ich ja das erste Mal meinen Körper ohne Pille kennengelernt habe, weil ich habe die Pille angefangen zu nehmen, als ich 13 war, da habe ich gefühlt gerade erstmal seit einem Jahr einen Zyklus gehabt und ich habe dann quasi mit Mitte 20 oder Anfang 20 das erste Mal ja dann 4 Wochen lang erlebt, wie ist mein Körper eigentlich ohne Pille?
Ja.
Und viele haben dann ja das Gefühl, dass es ihnen viel besser geht, dass sie, weiß ich, depressive Verstimmung, Verschwindung und so. So war das bei mir nicht, aber
während der Pille oder ohne Pille beim Absetzen?
Ohne Pille. Also meine Freundin hat gerade noch gestern zu mir gesagt, als ich damals die Pille abgesetzt habe, war das, als ob jemand eine Blase um mich herum zersticht. Als wäre ich vorher wie in so einer Blase gewesen, die auf einmal weg war. So irgendwie auch stimmungsmäßig und so. Und das habe ich schon sehr häufig gehört. Das war bei mir nicht so, aber ich habe gemerkt, dass mein Körper so viel sensibler geworden ist. Also ich war auf einmal viel leichter zu erregen und empfindlicher auch so an den Brüsten und so. Und ich hatte ja so Probleme auch immer, also was heißt Probleme? Ich habe halt einfach sehr schwer einen Orgasmus beim Sex bekommen und auf einmal war das alles ein bisschen leichter irgendwie. Und ja, also mein Körper war irgendwie sensibler damit. Und das hat mir gut gefallen. Und dann habe ich gedacht, ich will die gar nicht mehr anfangen. Und habe das dann so gelassen. Und seitdem haben wir einfach mit Kondomen verhütet. Und das machen wir jetzt auch noch. Ich würde sagen, es ist eine Mischung, sage ich immer, aus Kondomen und Interruptus und Glück. Sage ich jetzt mal. Also ich bin so, holt, also wenn ihr nicht schwanger werden wollt, bitte nicht hier keine Tipps abholen, das ist kein Rat. Es ist immer so, ich schaue schon so ein bisschen auf den Kalender. Also ich habe ja so einen Aura-Ring, da sehe ich immer, also ich kann halt meine Temperatur dadurch jeden Morgen sehen. Und ich sag mal so, wenn ich jetzt bis gestern meine Periode hatte, dann mache ich auch manchmal gar nichts und verhüte gar nicht. Oder wenn ich krass PMS habe und mein Eisprung vor 1,5 Wochen war, dann verhüte ich manchmal auch gar nicht. Und so die Woche um den Eisprung rum, da ist dann immer Kondom oder Interruptus und bla bla bla. Ich habe das auch besagtem Frauenarzt erzählt, der meinte, eben wegen einer Diagnose, die ich bekommen habe, wie meine Gebärmutter steht, von wegen, ah, okay, ich habe eine nach hinten gekippte Gebärmutter. So, meinte er so, wird die aufstehen, dann wären sie mit der Verhütungsmethode schon schwanger geworden in den letzten 12 Jahren, hat er gesagt, auf jeden Fall. Dementsprechend kein Tipp von mir, ne? Aber das ist so das Ding. Also ich bin jetzt halt auch in einem, wenn ich jetzt schwanger werden würde, würde ich ein Kind kriegen, weißt du? Also ich würde es dann ja bekommen. Und ich sage immer so, ach, so mit 20-30% Glück verhüten finde ich gar nicht so schlimm, dann wird mir die Entscheidung vielleicht abgenommen, dementsprechend verhüte ich so halb.
Ja, das ist es ist schon auch eine spannende Thematik. Hier sind 2 Drops halt gerade gefallen. Ich fand den Schwangerschaftsabbruch ist auch ein krasser Teaser, haben wir auch noch nie drüber gesprochen, können wir auch nochmal drüber sprechen. Das Nicht-Verhüten ist, finde ich, auch nochmal so ein Ding. Insgesamt finde ich das Thema auch nach wie vor, beschäftigt mich das sehr, weil ich denke immer noch darüber nach, dass wir sehr krass sozialisiert worden sind, was das Thema Verhütung angeht, dass man super schnell schwanger wird oder dass man das auf gar keinen Fall vergessen kann, weil das ist total gefährlich. Und bin aber schon auch erstaunt, wie sich das dann irgendwie dann im Erwachsenenalter die Sicht auf viele Dinge ändert und auch keine Ahnung, ist gerade für mich doch noch ein aktives Thema insgesamt, dass
da können wir auch nochmal drüber sprechen. Also wir können da ja nochmal drüber sprechen, wenn du möchtest. Also wie gesagt, ich habe schon mal im Internet über den Schwangerschaftsabbruch gesprochen. Hier haben wir noch nie drüber gesprochen. Und da können wir auch mal irgendwie nochmal drüber sprechen. Wie ist das jetzt heutzutage? Weil, also wir sind ja in, ich sag mal so, ab 2025 aufwärts bis 40, 45, keine Ahnung, ist ja so eine Zeit, wo sich solche Sachen ja auch mal so ein bisschen verändern, ne? So Einstellungen zu Sachen und so.
Volle Kanne. Also gefühlt von vor 2 Jahren hat sich alles um 180 Grad gedreht.
Und da haben wir die letzte Folge gemacht, wo wir über sowas gesprochen haben.
Ja. Ja, voll.
Ne? Vor 2 Jahren war noch so, boah, keine Ahnung, ob ich Kinder haben will, Alter. So.
Ja, da habe ich eine ganz böse Nachricht bekommen, das weiß ich noch. Die hat mich getroffen. Da habe ich damals gesagt, dass es ging darum, dass ich einen Kinderwunsch habe, aber mein Partner nicht den so krass wie ich. Das war damals. Und da hat die mir geschrieben, wie kann man so blöd sein und so unreif und mit einem Partner zusammen sein, mit dem man nicht die gleichen Werte hat. Und ich dachte mir nur so, das ist so fies, weil selbst wenn das gerade ein offenes Ding ist, also wenn das vielleicht eine kleine Wunde ist, hast du gerade mit einer Machete und Anlauf nochmal reingekerbt. Das finde ich ganz unmöglich. Ja, Sam,
dann haben wir in ihre Wunde reingeballert, weil da wahrscheinlich, keine Ahnung, es gibt ja auch so Menschen, ne? Ich meine, ich verstehe das, gemeinsame Interessen, gemeinsame Ziele. Es ist schön, wenn man das hat, aber es gibt ja wirklich Menschen, die zu 100% danach entscheiden, auch im Dating-Prozess, ne? Die haben ihre 5 Fragen und wenn da eine Sache nicht passt, dann beschäftigt man sich gar nicht weiter mit dieser Person, weil man halt jemanden sucht, der dieselben Ziele hat. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, wir beide sind ganz andere Menschen. Wir sehen jemanden, der uns fasziniert und wir denken, oh mein Gott, ich möchte, dass du mein Freund bist, ich liebe dich, ich bin ja, habe ja einen ganz neuen Crush auf dich. Und dann liebt man sich und ist man zusammen und dann
weißt du, was ich auch Dinge. Dabei wichtig finde? Ja, genau, es regeln sich Dinge. Man entwickelt sich ja auch gemeinsam. Ich komme ja nicht mit Richtig. 26 zusammen und sage, ich will aber jetzt sofort, also gibt es viele Menschen, aber ich bin nicht so. Ich will jetzt sofort klar machen, wie es so und so ist. Nee, ich muss mich erstmal rantasten. Wir haben ganz lange gar nicht darüber geredet, ob wir überhaupt zusammen sind oder nicht. Das hat sich einfach so locker flockig entwickelt, so irgendwie total natürlich. Und das hat sich auch gut und richtig angefühlt. Und wenn man dann irgendwann über die Kinderthematik spricht, finde ich das fein. Ich brauche das nicht beim ersten Date. Null. Ich will dich erstmal kennenlernen.
Außerdem, ich habe eine Freundin, die hat zum Beispiel gesagt, Kinder konnte ich mir nie vorstellen. So habe ich immer gesagt, jetzt hat sie 2.
Ja, genau.
Weißt du, wie ich das meine? Also dass man verändert, also es gibt Menschen, die sind, glaube ich, so straight, die haben eine genaue Vorstellung von ihrem Leben, aber so ein Mensch war ich nie. Ich war so mit 30, kann sein, dass ich in Afrika lebe, kann sein, dass ich ein Haus in Lübeck habe. Wir werden mal sehen, wie das Leben mir entgegenkommt. So ist es halt manchmal.
Mhm, voll.
Um es mal übertrieben zu sagen.
Ja, aber es ist auf jeden Fall, finde ich es auch eine krasse Entscheidung, irgendwann zu sagen, ich verhüte nicht mehr oder ich mache nur noch Interruptus. Ich finde, das ist auch eine krasse Entscheidung. Nicht ganz leicht.
Schon, weil dann natürlich eine große Lebensveränderung immer um die Ecke ist. An dem Punkt bin ich noch nicht ganz. Also es ist schon so, also es ist ja aber auch nochmal eine Entschuldigung, ein Unterschied zu sagen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Tag vor meiner Periode nicht verhüte, ist das für mich noch ein bisschen näher dran am, ich gehe ein Risiko ein, als wenn ich jetzt wirklich aktiv sage, so. Ich hatte gestern meinen Einsprung. Ich habe jetzt unverhütet Sex. Das sind nochmal 2 unterschiedliche Sachen, finde ich. Weißt du, wie ich meine?
Ja, das stimmt. Das stimmt.
So vom, ist die Veränderung, könnte sie mal kommen oder ist sie vielleicht sogar um die Ecke, die große Veränderung?
Total.
Aber gut, es klingt alles, wie ich finde, wir reden irgendwie gerade über das Thema, aber auch nicht. Weißt du, wie ich das meine? Ich fühle mich, als würden wir gerade einen riesengroßen Teaser geben irgendwie.
Am Ende haben wir über Verhütung geredet, das haben wir abgehakt. Genau. So, okay, Jaco, du befindest dich jetzt ja gerade in deiner aktuellen Tauchstunde. Ich würde sagen, wir beenden das Ganze.
Ich muss jetzt wieder ins Beach. Open Water.
Ja, an Beach und deine Lektionen da lernen.
Ich hoffe, weißt du was, ich hoffe, dass ich gerade total braun bin. Jetzt gerade hier bin ich sehr weiß. Ja, Sam, es war sehr schön, es war mir eine Freude und liebe Leute, lieber Adel, sehr geehrter Adel, wir sprechen uns nächste Woche wieder.
Tschüssi.
Tschüssi.